Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unseren heutigen Gast, den geschäftsführenden Gesellschafter der H&J Brüggen KG, Jochen Brüggen. Hallo Herr Brüggen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch, da zu sein.
Schön. Ja, Brüggen wurde 1868 gegründet. Sie führen das Unternehmen heute in der vierten Generation, zusammen mit Ihrem Bruder und Ihrem Cousin. Können Sie ein bisschen erzählen, was das Besondere an so einem Familienunternehmen ist?
Also das Besondere an einem Familienunternehmen ist natürlich, das sagt der Name schon, dass es von Mitgliedern einer Familie in unserem Fall nicht nur besessen, sondern vor allem auch geführt wird. Es sind also alles Brüggens oder es sind drei Brüggens, die in der Geschäftsführung sind. Und das prägt natürlich ein Unternehmen durchaus. Vorteilhaft ist aus unserer Sicht am Familienunternehmen, dass wir schnelle Entscheidungen treffen können. Wir brauchen uns nur in der Geschäftsführung kurz abzustimmen und sind damit nicht verpflichtet, noch irgendwelche Boards zu befragen, Aufsichtsräte oder Ähnliches. Dadurch können wir sehr schnell und sehr frei agieren. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, wo Dinge sich relativ schnell ändern, auch durchaus wichtig. Was sicherlich dazu kommt, ist bei uns noch die Gesellschaftsform der Kommanditgesellschaft. Also sie sind persönlich haftende Gesellschafter, was sicherlich in der Wirkung gegenüber Kunden, aber auch Finanzpartnern eine durchaus wichtige Aussage ist, dass man sozusagen mit seinem gesamten Vermögen hinter den Verbindlichkeiten des Unternehmens steht und nicht nur mit einem haftenden Kapital, von dem man ansonsten möglichst viel aus dem Unternehmen rausnimmt. Also für uns ist es wichtig, dass Kapital grundsätzlich im Unternehmen bleibt und dass eben die persönliche Haftung auch als Ausdruck gegenüber unseren Partnern tatsächlich verstanden wird.
Mhm. Und genau, da sind sicherlich sehr, sehr viele Vorteile. Gibt es aber auch Herausforderungen, die das mit sich bringt, so ein Familienunternehmen?
Natürlich bringt es auch Herausforderungen mit. Ich glaube, zwei sind relevant. Das eine ist, dass sozusagen innerhalb einer Familie man natürlich gucken muss, dass man das miteinander pflegt und dass man vor allem die Abstimmungen in der Familie und zwischen den geschäftsführenden Gesellschaftern sauber hinbekommt. Es sind ja in einer Familie sozusagen alle reingeboren, das heißt, man kann keinen rausschmeißen. Das heißt, man ist auch gezwungen, sich dann miteinander zu vertragen. Die zweite und vielleicht mindestens genauso wichtige Herausforderung, die kommt immer nur ab und zu mal, und das sind die Generationenwechsel. Das ist sozusagen, wenn die eine Generation das Unternehmen Stück für Stück an die nächste gibt, muss ja auf der einen Seite in der nächsten Generation Leute finden, die dazu Lust haben, aber sie muss auch Leute finden, die dazu in der Lage sind. Und auch das ist jedes Mal eine große Herausforderung, da die richtigen Leute auszuwählen und auch so auszubilden sozusagen, dass sie das dann irgendwann können.
Ja. Sie selbst haben Groß- und Außenhandelskaufmann im Getreidehandel gelernt und später Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Da war Ihnen dann wahrscheinlich schon klar, dass Sie in die Firma mit reingehen werden, oder? Also wie kam das?
Ich bin mit 15 gefragt worden, ob ich ins Unternehmen gehen will. Das ist, würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr tun. Und ich habe mit 15 auch schon gewusst, dass ich mir das gut vorstellen kann. Ich habe mir das damals wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, als es dann später sich tatsächlich entwickelt hat. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass das die richtige Entscheidung damals war.
Wie hatten Sie es damals sich vorgestellt?
Ach, ich glaube, ich hatte damals vor allem das Gefühl, dass es mit deutlich weniger Arbeit verbunden wäre, als es in der Realität ist. Aber umgekehrt macht das Ganze ja auch Spaß. Und ich glaube, ich habe mir nicht vorstellen können, dass das Ganze auch mit so viel Erfolgsempfinden und mit so viel Bestätigung auch verbunden ist. Also insofern sind Dinge, die sich ins Positive, aber auch die sich sozusagen ins Negative voneinander oder von meiner ursprünglichen Vorstellung abheben.
Mhm. Und um gerade beim Erfolg zu bleiben, die Geschichte ist ja eine reine Erfolgsgeschichte von Brüggen, das kann man schon so sagen. Was hat sich verändert, seit Sie dort angefangen haben? Oder Sie haben sicher mit wenigeren Mitarbeitern angefangen als jetzt zum Beispiel heute. Also was könnte man so auch als Meilensteine bezeichnen? Was hat sich getan, seit Sie dort sind?
Ja, in der Zeit, als wir zu dritt anfingen, das war relativ gleichzeitig, haben wir im Unternehmen begonnen, war das Unternehmen sicherlich noch ein anderes. Es war deutlich kleiner. Wir hatten damals so um die 250 Mitarbeiter insgesamt. Heute sind es in etwa 2000. Und wir hatten damals das Gefühl, wir waren so ein bisschen Markenartikler, aber nicht so richtig. Und wir waren ein bisschen Handelswagenhersteller, aber das eigentlich auch nicht so richtig. Haben wir damals uns zunächst erstmal hingesetzt und gesagt, wo wollen wir uns eigentlich hin entwickeln, wo sehen wir unsere Stärken, wo sehen wir vielleicht auch, dass andere besser sind als wir, und haben daraus eine Strategie uns abgeleitet, wo wir gesagt haben, wir existieren in einem europäischen Lebensmittelmarkt, in dem auch die großen Supermarktketten damals immer europäischer wurden. Also aus nationalen Ketten wurden internationale. Das heißt, wir müssen auch europaweit eigentlich mittelfristig aufgestellt sein, denn unsere Kunden wollen für ganz Europa einkaufen und nicht nur für einzelne Länder. Und wir haben damals einen Schwerpunkt gelegt auf den damals sehr stark wachsenden Handelswagen und gesagt, als Markenartikler werden wir gegen die großen Markenartikler kaum anwerben können, aber als Handelswagenhersteller können wir hier in einem wachsenden Markt eine gute Position für uns erarbeiten. Und daraus haben wir dann abgeleitet, vor allem aus der europäischen Perspektive, dass wir, weil schon damals Transportkosten für unsere Produkte eine große Rolle spielten, haben abgeleitet, dass wir vor allem die transportkostenempfindlichen Produkte nicht nur aus Lübeck an unsere Kunden liefern können, sondern dass wir zumindest in Osteuropa und in Südwesteuropa noch zwei weitere Standorte benötigen, von denen wir aus wir Logistikkosten empfindliche Produkte sozusagen an die dortigen Hersteller, Kunden liefern konnten. So, das war eigentlich damals schon eine relativ nachhaltige Idee. Wir kaufen die lokalen Rohstoffe, verarbeiten sie vor Ort und liefern sie an die Kunden vor Ort aus. Damit reduziert man nicht nur Frachtkosten, sondern eben auch den CO2-Fußabdruck.
Mhm. Und wo wir bei Nachhaltigkeit sind, gibt es auch noch Ziele, die Sie noch haben oder Visionen für Veränderungen im Moment?
Wir haben natürlich im Laufe der Zeit unsere Strategie immer wieder überarbeitet, zuletzt im letzten Jahr. Das war ein längerer Prozess. Und wir haben da für uns 7 Ziele definiert, an denen wir in den nächsten Jahren arbeiten wollen. Das sind Ziele wie bester Kundenservice, Qualitätsführerschaft, Technologieführerschaft. Es ist aber dabei auch stetiges Wachstum, denn das sehen wir als Basis für viele nachgelagerte Prozesse, die einfacher sind, wenn man sozusagen ein kontinuierliches eigenes Wachstum hat. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit, das wir zum ersten Mal explizit sozusagen als Ziel fürs Unternehmen aufgenommen haben. Bisher war das immer implizit sicherlich durchaus Teil unserer Gedanken, aber das spielt heutzutage zu Recht viel größere Rolle, als es das in der Vergangenheit getan hat. Und da fühlen wir uns natürlich auch verpflichtet, als Familienunternehmen und als eben in sehr langen Phasen und in Generationen denkendes Unternehmen, fühlen uns da vielleicht sogar besonders verpflichtet, auch an die nächsten Generationen zu denken und unser Unternehmen so aufzustellen, dass es da auch reinpasst.
Und im Bereich Digitalisierung zum Beispiel?
Digitalisierung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es aber nicht als Ziel definiert, sondern das ist eins der Werkzeuge sozusagen, mit denen wir die anderen Ziele erreichen. Digitalisierung spielt bei uns seit etlichen Jahren eine erhebliche und auch immer noch steigende Rolle. Digitalisierung ist die Basis für eine deutlich bessere Steuerung unseres Unternehmens, unserer Produktionsprozesse, unserer logistischen Prozesse. Es ist aber auch die Basis dafür, unsere Kunden deutlich besser kennenzulernen, also die Endverbraucher deutlich besser kennenzulernen, mit ihnen anders zu kommunizieren. Also insofern ist Digitalisierung sozusagen für uns eine tägliche Aufgabe und ein tägliches Doing. Und insofern aber nicht das ein Ziel, weil an einem Ziel hat man ja das Gefühl, kommt man irgendwann an. Und Digitalisierung wird man wahrscheinlich nie ganz beendet haben.
Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
Ich liebe an meinem Beruf vor allem die persönliche Freiheit, also das Entscheiden können. Das ist natürlich immer auch verbunden mit einem entscheiden müssen. Ich liebe an meinem Beruf, dass er unglaublich abwechslungsreich ist. Also man hat jeden Tag mit anderen Themen zu tun. Es ist mir zumindest bisher noch nie langweilig geworden. Ich liebe an meinem Beruf den Umgang mit Menschen, also die Kommunikation, das Miteinander, auch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Ich liebe an meinem Beruf auch die Internationalität, also sozusagen den Umgang auch mit Kulturen, die nicht unbedingt der Lübecker Kultur entsprechen. Also sprich, wenn ich bei unseren Tochtergesellschaften in Polen, in Frankreich oder in Lateinamerika bin, sind die Menschen dort anders und es tut gut und es öffnet den Horizont, wenn man mit ihnen zu tun hat und wenn man merkt, dass in diesem Anderssein die Menschen genauso ernsthaft und aufrichtig und professionell arbeiten, wie wir das hier tun.
Schön. Wir wollen mal noch über Lübeck als Standort für Unternehmen sprechen.
Gerne.
Was zeichnet Lübeck als Standort für Ihr Unternehmen aus?
Unser Unternehmen ist im Jahr 1868 gegründet worden, ursprünglich in Neumünster. Mhm. Es ist dann 1886, also 18 Jahre später, wurde ein zunächst zweiter Standort in Lübeck gegründet. Das ist der Standort, an dem wir heute noch sind, in der Lübecker Hafenstraße. Und er wurde damals gegründet, weil wir schon zu der Zeit angewiesen waren auf Rohstoffimporte. Es war damals das Unternehmen in erster Linie eine Buchweizenmühle. Es gab damals Veränderungen in der Landwirtschaft, dadurch, dass künstliche Düngung erfunden wurde und sich durchsetzte, wurde der Buchweizen nicht mehr in dem Maße in Norddeutschland angebaut, wie wir ihn benötigten. Und deswegen musste mein Urgroßvater hat sich dann sozusagen einen Hafenstandort gesucht. Und dieser Hafenstandort ist eigentlich das, was für uns in Lübeck immer noch enorm wichtig ist. Über die Hälfte der Rohstoffe, die wir verarbeiten, beziehen wir per Schiff. Das hat damit also doch erhebliche logistische Vorteile. Wir können die Schiffe direkt löschen sozusagen und direkt aus diesen Schiffen weiterverarbeiten. Es ist aber natürlich auch die weitere logistische Anbindung, die hier in Lübeck gut ist. Die Nähe zum Hamburger Hafen, also wir bekommen nicht nur sozusagen Schiffe nach Lübeck, sondern alles, was an Containern, an Rohstoffen aus der ganzen Welt zu uns kommt, aber auch, was wir in Containern weltweit verschiffen, das geht weitestgehend über den Hamburger Hafen. Und da ist natürlich die Nähe dazu doch unglaublich wichtig, weil das auch wieder sowohl Kosten als auch ökologischen Fußabdruck reduziert. Es ist aber auch ansonsten, wir stellen ja nun Produkte her, die relativ leicht sind oder von denen etliche relativ leicht sind. Deswegen ist für uns auch eine vernünftige Verkehrsanbindung auf der Straße wichtig. Die ist eigentlich von Lübeck aus gut. Sie ist noch verbesserbar. Wir hoffen sehr, dass die A20 dann irgendwann vielleicht auch mal fertig wird, zumindest bis zur A7. Wir hoffen oder freuen uns sehr darauf, dass es irgendwann eine Tunnelverbindung über den Fehmarn Belt oder unter dem Fehmarn Belt durchgeben wird. Also da sind durchaus ja noch Fortschritte denkbar. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, sind wir hier schon ganz gut aufgestellt. Und last but not least, im Moment für uns noch nicht so wichtig, aber es wird in Zukunft immer wichtiger, sicherlich auch eine gute Eisenbahnanbindung. Das sind sozusagen die logistischen Vorteile. Ansonsten hat Lübeck auch, glaube ich, viele weitere Vorteile. Ich möchte anfangen damit, dass wir hier großartige Mitarbeiter haben, großartige, gut ausgebildete Mitarbeiter, die hier leben, die zum Teil hier ihre Ausbildung gemacht haben, die aber zum Teil auch zum Beispiel von den Hochschulen irgendwann zu uns gekommen sind. Also die Lübecker Hochschulen spielen für uns als Standortfaktor eine große Rolle. Und wir haben hier natürlich auch ansonsten doch eine ganze Menge gute Infrastruktur, egal ob das Netzwerke sind wie Foodregio. Wir haben aber auch das Gefühl, dass wir insgesamt ein gutes Netzwerk auch mit den städtischen Behörden, mit Landesbehörden haben. Also Lübeck ist da einfach so auch von der Größe, die es hat, gut aufgestellt. Und ich glaube, dass es da durchaus auch viel Interesse an vielen Stellen gibt, Dinge gemeinsam zum Wohle der Unternehmen, aber auch zum Wohle natürlich damit insgesamt der Stadt zu lösen.
Das heißt, es ist wahrscheinlich deutlich einfacher, in einer Stadt wie Lübeck zu netzwerken, weil es einfach die Wege auch näher sind, oder?
Sicherlich. Und vielleicht auch, weil Unternehmen in unserer Größenordnung in Lübeck eher gesehen werden als in einer Großstadt wie in München oder Hamburg. Also es ist eigentlich eine gute Größe. Auf der einen Seite finden wir gute, qualifizierte Mitarbeiter. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus auch noch so überschaubar, dass man eben als Unternehmen auch wahrgenommen wird. Mhm. Ansonsten hat Lübeck aber auch noch ganz viele andere Vorteile. Das ist jedes Mal, wenn ich mich mit Bewerbern unterhalte, die darüber nachdenken, ob sie die auswärts wohnen und darüber nachdenken, hier nun nach Lübeck zu ziehen und zu uns zu kommen. Dann erzähle ich Ihnen, wie schön Lübeck ist, und ich tue das voller Überzeugung. Ich sage Ihnen, wie gut man in Lübeck leben kann, wie hoch der Wohnwert hier ist, wie schön und die Lübecker Altstadt ist, wie schön es ist, dicht an der holsteinischen Schweiz, an der Ostsee, an Mecklenburg-Vorpommern zu leben. Ich glaube, das ist schon auch ein Stück Standortfaktor, den man nicht vergessen darf, dass zum Schluss Mitarbeiter, die sich dort, wo sie leben, wohlfühlen, auch lieber dort bleiben, als wenn sie irgendwo leben, wo sie sich vielleicht nicht so wohlfühlen.
Ja, ja, das macht Lübeck sicherlich für Standortkräfte sehr, sehr attraktiv. Ja. Ja, ich würde gerne mal auf Foodregio zu sprechen kommen, das Sie ja unter anderem mitbegründet haben mit Ihrem Unternehmen und mit anderen Unternehmen zusammen. Können Sie ein bisschen was über Foodregio erzählen, wie es funktioniert? Und ja.
Ja, sicher. Foodregio ist ein Netzwerk, das wir vor vielen Jahren, also ich glaube inzwischen vor 15 Jahren oder irgendwie sowas, mal gegründet haben. Die ganz einfache Idee dahinter war, dass wir festgestellt haben, dass es in Lübeck ja sehr viele Unternehmen der Ernährungswirtschaft gibt. Größere und namhafte Unternehmen, deutlich mehr als das im deutschen Durchschnitt der Fall ist. Also in etwa gibt es in Lübeck 3 bis 4-mal so viele Mitarbeiter in der Ernährungswirtschaft als im deutschen Durchschnitt. Das ist schon eine erhebliche Häufung. Und wir haben damals gesagt, wir haben doch irgendwie ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir haben zwar alle unterschiedliche Produkte oder meistens unterschiedliche Produkte, aber wir haben auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir müssen unsere Produkte alle zu den gleichen Kunden bringen. Wir brauchen auch häufig gleiche Rohstoffe. Wir verwenden ähnliche Prozesstechnologien. Also wir müssen ja alle irgendwie kühlen und kochen und gefrieren und trocknen und ähnliche Dinge machen. Und jeder versucht da immer das Rad neu zu erfinden in diesen Dingen. Und eigentlich haben wir ganz viele Lösungen hier vielleicht schon bei uns vor Ort. Wir kennen sie nur nicht, weil die Leute bei uns, die jeweils irgendwie Experten auf ihren Gebieten sind, untereinander nicht vernetzt sind. Das war der ursprüngliche Gedanke, und sind dann im Laufe der Zeit noch viele andere Gedanken eingefallen, nämlich dass man natürlich irgendwie in der Logistik auch Leistungen gemeinsam ausschreiben kann. Aber auch, dass man Strukturen verändern kann, dass man eben zum Beispiel, weil wir alle irgendwann festgestellt haben, dass uns bestimmte Fachkräfte fehlten. Wir gesagt haben, dann sprechen wir doch mal mit, damals war es die Fachhochschule, heute ist es die Technische Hochschule, und fragen mal, ob man mit denen nicht einen gemeinsamen Studiengang mit einem Ernährungsschwerpunkt, also technologischen Studiengang mit Ernährungsschwerpunkt auf die Beine stellen kann. Und die waren sehr offen dafür und heute sind es die Wirtschaftsingenieure mit Ernährungsschwerpunkt. Das ist ein jedes Jahr wieder ausgebuchter Studiengang an der Technischen Hochschule und das ist für uns ein kontinuierlicher Quell von genau den Mitarbeitern, die wir davor sozusagen händeringend immer gesucht haben. Das hätte ein Unternehmen alleine, hätte weder den Studiengang ausgelastet, noch wäre es in der Lage gewesen, das in der Struktur umzusetzen. Wenn sich aber viele Unternehmen zusammentun und wenn die gemeinsam sagen, wir brauchen solche Lösungen, dann findet man da doch eine Menge Gehör. Und dann schafft man eben auf die Art und Weise auch Strukturen, die nachhaltig sind. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass auch die Uni in Lübeck ja heutzutage doch auch einen Schwerpunkt ihrer Aktivität im Ernährungsbereich, also mit den Ernährungsmedizinern, hat, auch das hat natürlich irgendwie, ist in Zusammenwirken mit Foodregio entstanden. Also diese Fokussierung sozusagen der Wissenschafts- und Ausbildungs- oder Bildungslandschaft auf die hiesigen Unternehmen. Das ist, glaube ich, eine echte Stärke, die wir in Lübeck haben. Und die hat sich maßgeblich auch dadurch ergeben, dass sie in Foodregio sozusagen ein Sprachrohr haben für die Ernährungswirtschaft. Im Übrigen ja nicht nur für den Lübecker Raum, sondern für die Ernährungswirtschaft insgesamt in Norddeutschland. Also wir strahlen da inzwischen ja auch weit über sozusagen den regionalen Raum hinaus bis nach an die dänische Grenze, bis nach Bremen und auch weit bis nach Mecklenburg-Vorpommern rein.
Okay. Und dann werden wahrscheinlich sowohl Groß- als auch Kleinunternehmen davon einfach profitieren können. Ja.
Das ist das Gute, dass sozusagen wir nicht auf irgendeine Größenordnung fokussiert sind. Wir haben sehr unterschiedliche Angebote und auch für unterschiedliche Unternehmen. Es gibt Arbeitskreise, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Und da sind die großen und da sind auch kleinere Unternehmen drin vertreten. Und jeder kann in irgendeiner Weise von den anderen profitieren. Das Allerwichtigste ist aber vor allem, dass jeder die Telefonnummern oder die E-Mail-Adressen von den Experten aus den anderen Firmen hat und man sich eben auch mal schnell anrufen kann und sagen kann, sag mal, wie sieht das eigentlich bei dir aus irgendwie? Man auf die Art und Weise natürlich doch wirklich ein sehr stabiles und gutes Netzwerk hat.
Mhm. Schön. Ich wollte einmal nochmal auf den Bereich Lübeck im Wandel der Zeit mit Ihnen gucken. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie sich Lübeck aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten verändert hat, was da die größten Meilensteine sind?
Ja, das kann ich tun. Das ist natürlich sicherlich eine subjektive Geschichte. Ich glaube, dass Lübeck sich schon in den letzten 15, 20 Jahren in der Summe enorm positiv verändert hat. Das ist wahrscheinlich einerseits bedingt durch die den Wegfall der ehemaligen Grenze zur DDR, also dadurch, dass Lübeck sozusagen nicht mehr eine Randlage hat, sondern in Anführungsstrichen mitten in Europa liegt. Da ist sicherlich auch die bessere Verbindung über den Hafen nach Skandinavien, die immer stärker gewachsene Verbindung, spielt da eine große Rolle. Ich glaube, Lübeck hat einen massiven Strukturwandel erlebt. Ursprünglich als Werftenstandort, Standort eines Hochofenwerks, also eher, ich sag mal, metalllastig. Das sind ja Branchen, die inzwischen ist gar nicht oder praktisch gar nicht mehr gibt in Lübeck. Musste Lübeck einen, ich glaube, steinigen Weg des Strukturwandels gehen und hat das aber, denke ich, in der Summe durchaus erfolgreich gemacht. Also egal, ob es Ernährungsindustrie oder Life Science oder ähnliche Themen sind, da denke ich, ist Lübeck schon gut aufgestellt, dass manches immer noch besser geht und sich noch besser entwickeln kann. Das ist ganz klar. Ja. Aber da hat doch eine enorme Entwicklung stattgefunden. Ich denke, der Hafen spielt eine große Rolle. Ich glaube allerdings auch, dass das Thema Weltkulturerbe und Tourismus, dessen Potenziale lange nicht genug genutzt wurden. Inzwischen als Wirtschaftsfaktor irgendwie auch gesehen werden und auch entsprechend unterstützt und gepusht werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir sozusagen diese Assets auch nutzen und dass wir die Tatsache, dass wir da leben, wo alle anderen Urlaub machen, auf der einen Seite für uns gut sind, aber dass wir vor allem auch noch die Leute, den Leuten, noch mehr Leuten zeigen können, dass da, wo wir leben, sie Urlaub machen sollten. Ich glaube, das ist wichtig.
Mhm. Und was sind aus Ihrer Sicht gerade so die spannendsten Entwicklungen, die gerade in Lübeck laufen oder passieren?
Ich glaube, dass Lübeck viele spannende Entwicklungen durchmacht. Also ich finde, das ganze Thema Digitalisierung ist in Lübeck natürlich irgendwie, wird jetzt endlich angegangen. Und ich glaube, das ist dringend notwendig. Da hatte Lübeck eher noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich glaube, das wird jetzt gesehen. Was ich im Moment super spannend finde, ist das Thema Startups, dass wir hier in Lübeck ja nun doch inzwischen sehr professionell mit unserem Startup-Hub Gateway 49 bespielen, oder wir bespielen es nicht, sondern wir kümmern uns darum. Mhm.
Da werden junge Startups unterstützt.
Das ist ein Akzelerator für Startups, die sozusagen in ihrer Entwicklung auf die Art und Weise unterstützt und beschleunigt werden natürlich mit der Idee, dass die sich hier auch ansiedeln auf der einen Seite, aber natürlich auch mit der Idee, dass man damit hier, dass wir hier einen Nährboden schaffen für junge Unternehmen, für innovative Unternehmen, für Innovationen insgesamt. Und dass der vielleicht auch ausstrahlt in die schon vorhandenen Unternehmen. Also dass sozusagen die Werkzeuge, die Kreativität mit der Startups zu Werke gehen. Das ist ja durchaus etwas, was auch etablierten Unternehmen hilft und sie unterstützt. Und ich glaube, das ist für die Unternehmen gut. Und umgekehrt ist natürlich auch die Kompetenz, die wir hier in unseren etablierten Unternehmen haben, über Märkte, über Produkte, über Technologien und so weiter. Etwas, was für Start-ups ganz wichtig ist, denn ich sage mal, die müssen sich sehr viel Wissen innerhalb relativ kurzer Zeit versuchen zusammenzusammeln, bis sie mit ihren Produkten auf dem Markt sind. Vieles von diesem Wissen ist eben in den etablierten Unternehmen durchaus vorhanden. Und wenn man das vernünftig zusammenbringt, sozusagen diese beiden Welten, dann kommt am Ende, glaube ich, was da heraus, was eben wirklich so eine gute Mischung ist und was beiden hilft.
Mhm. Und wo würden Sie so die größten Herausforderungen für Lübeck im Moment sehen? Ist auch der Bereich Digitalisierung, oder?
Ich glaube, Digitalisierung spielt da eine große Rolle. Ich glaube allerdings auch, dass es für Lübeck eine Herausforderung ist, weiterhin sozusagen die Themen Leben und Arbeiten auf vernünftiger Art und Weise zusammenzubringen. Also das ist in vielen Bereichen. Ich glaube, wir brauchen weiterhin auch eine Industrie, auch Unternehmen, oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass wir sie benötigen hier vor Ort. Das heißt aber auch, wir brauchen Gebiete, in denen neue Unternehmen sich ansiedeln oder entstehen können. Wir brauchen allerdings auch Gebiete, in denen schon vorhandene Unternehmen sind, die wir in irgendeiner Form sozusagen in Übereinstimmung bringen müssen mit Wohnbebauung. Also wenn ich mir mein Unternehmen angucke, mein Urgroßvater hat damals ein Grundstück im Grünen vor den Toren der Stadt gekauft. Da wohnte irgendwie, also gab es in der Nähe ein paar Sommerhäuser von Lübecker Bürgern, aber ansonsten war da kein Mensch. Heutzutage leben wir mitten oder arbeiten wir inmitten von Wohngebieten. Das bringt durchaus Herausforderungen mit sich. Und das sind Herausforderungen, denen eine Stadt auch begegnen muss und wo man eben klug planen muss, an welchen Stellen man welche Schwerpunkte setzt. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir das in Lübeck auch in Zukunft vernünftig miteinander hinbekommen werden.
Ja, und Luft nach oben ist ja auch immer gut. Genau. Sind ja auf dem Weg. Jetzt haben wir viel über.
Ist aber zum Beispiel auch das Thema irgendwie, wie gehen wir mit der Innenstadt um, ja. Wie viel Einzelhandel wollen wir da haben, welchen Einzelhandel wollen wir da haben, wie können wir den unterstützen, wie bringen wir Einzelhandel und Wohnen zusammen, wie machen wir die Innenstadt bewohnbarer. Also ich finde, das Gründerviertel ist ein tolles Beispiel dafür, wie das gut gelingen kann mit vereinten Kräften. Aber das sind natürlich auch immer Herausforderungen, die es gibt. Travemünde, wie viel Hafen wollen wir da haben und wie viel Tourismus und wie kriegt man das hin, dass man dieses Spannungsfeld, das es ja durchaus gibt dazwischen, vernünftig austariert. Ich glaube, das sind Herausforderungen für die Stadt, womit man einfach vernünftig und sorgfältig umgehen muss.
Mhm. Wir haben jetzt viel über Lübeck als Wirtschaftsstandort oder Ort auch zum Arbeiten gesprochen. Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, dass es auch einfach eine sehr lebenswerte Stadt ist. Ich würde da zuletzt gerne nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Sie sind wahrscheinlich in Lübeck geboren, oder?
Ich bin in Lübeck geboren, ja. Also in dem, was heute die Uniklinik ist, was früher das Krankenhaus Ost war, bin ich geboren, ja.
Und erinnern Sie sich an an ein prägendes Kindheitserlebnis, das Sie mit Lübeck verbinden?
Ich habe ja meine ganze Kindheit in Lübeck verbracht. Insofern kann ich mir eine Kindheit ohne Lübeck eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß, dass ich damals, als ich in die Grundschule kam, hatte ich Heimatkunde. Und da habe ich also irgendwie doch große Mühe gehabt, die 7 Türme irgendwie voneinander unterscheiden zu lernen. Das Holstentor samt Folterkammer irgendwie besucht. Es war eigentlich die Altstadt, die mir immer schon besonders gefallen hat. Ich bin auf dem Katharineum später gegangen. Das ist ein altes Kloster mit einer alten Klosterkirche. Es gibt praktisch keine Schule, die so ausgestattet ist. Das ist schon großartig gleichzeitig. Also ich bin seit meiner Kindheit Sechler. Ist das viele Wasser in Lübeck und vor den Toren von Lübeck und die Ostsee sicherlich auch so Dinge, ohne die ich mir ein Leben gar nicht irgendwie richtig vorstellen kann.
Und hatten Sie als Kind eine Lieblingssüßigkeit?
Ich habe als Kind eigentlich alles gegessen, was süß war. Das, ich neige auch heute noch dazu. Wir haben damals war unser Unternehmen in erster Linie eine Hafermühle und hat noch ein bisschen Müsli hergestellt. Also insofern so Müsli-Riegel oder sowas gab's damals aus unserem Haus noch nicht. Aber ich glaube, die Lieblingssüßigkeit waren sicherlich Gummibärchen. Ich hatte eine Tante, die also wohnte direkt neben dem Kindergarten, und immer wenn wir aus dem Kindergarten kamen, durften wir uns da 10 Gummibärchen abholen. Und ich glaube, das ist sicherlich etwas, was man auch in seinem Leben nicht vergessen wird.
Und haben Sie als Kind schon Müsli gegessen?
Ich bin als Kind mit Haferflocken groß geworden. Also bei uns gab es relativ knallhart. Also es wurde auf gesunde Ernährung durchaus Wert gelegt. Und es gab also irgendwie abends vor allem entweder die Auswahl, Schwarzbrot zu essen oder Haferflocken. Und da ich irgendwie als Kind Schwarzbrot scheußlich fand, das hat sich durchaus geändert. Vollkornbrot irgendwie scheußlich fand, habe ich eigentlich jeden Abend Haferflocken gegessen. So als Brei gekocht mit Milch und ein bisschen Zucker, und dann gab es irgendwie Apfelmus dazu. Das hat mich eigentlich, glaube ich, also gefühlt durch die gesamte Kindheit begleitet.
Ach schön.
Später kam dann irgendwann Müsli dazu, zum Frühstück. Da war ich aber schon so 15, 16, 17, als sie die ersten Müslis produzierten. Das war dann schon eher nicht mehr so richtig Kindheit, sondern eher Jugend.
Dass dann die ersten Cornflakes in die Schüssel geprasselt sind.
Ja, genau.
Lübeck als Stadt zu leben, was lieben Sie besonders an Lübeck? Haben Sie Lieblingsorte?
Ach, es gibt so viele schöne Orte in Lübeck. Ich mag an Lübeck das Wasser furchtbar gerne. Ich mag die vielen Wege am Wasser. Also egal, ob das der Trägerwanderweg ist oder ob das die Wege am Kanal sind, ob es der Schellbruch ist, ob es das Brodner Ufer ist. Da gibt es eigentlich viele Wege, wo man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unglaublich gut unterwegs sein kann. Ich mag die Altstadt furchtbar gerne, und ich mag die Lübecker Kirchen sehr gerne. Ich finde irgendwie Konzert der Knabenkantorei in der Marienkirche in Lübeck. Das sind tolle, großartige Erlebnisse. Ich finde Wir haben schöne Museen hier in Lübeck. Also ich glaube, es gibt viele, viele Attraktionen. Und das ist ja meistens so, ich glaube, die Vielfalt ist vor allem ja das, was eigentlich eine Stadt attraktiv macht. Und ich glaube, davon Lübeck hat eine große Vielfalt.
Und Sie haben vorhin vom Wasser gesprochen. Dann zieht es Sie auch immer noch zum Segeln ans Wasser oder?
Vor allem auf die Ostsee, ja. Das ist sozusagen, das ist dann die Lübecker Bucht. Das ist nicht mehr ganz das Lübecker Stadtgebiet, aber wir haben ein Schiff in Travemünde liegen und das ist für mich eigentlich so die schönste Form abzuschalten ist eigentlich, wenn man mit dem Schiff die Trave verlässt, am Leuchtturm irgendwie vorbeikommt, dann bleibt alles, was man bis dahin irgendwie gedacht hat, irgendwie zurück. Und man hat den weiten Horizont und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Mhm. Und das mag ich sehr, ja.
Schön. Wenn Sie zu guter Letzt Lübeck vielleicht noch mal in drei Adjektiven oder in drei Worten beschreiben dürften. Oder Sie können auch Lübeck ein Kompliment machen.
Ja, was ich an Lübeck mag, ist, dass es sich auf seiner Tradition nicht ausruht, sie aber pflegt. Und das ist gute Dinge, Werte, die aus der Tradition erwachsen sind, auch weiterentwickelt und neu nutzt. Also ich sag mal, man könnte die Altstadt als Bürde empfinden, weil da so viele Häuser sind, die man erhalten muss. Man kann es aber eben auch positiv sehen und kann sagen, wir entwickeln uns zu einem Ort, wo die Menschen gerne hinkommen, wo sie sich wohlfühlen. Und dann entsteht daraus etwas Positives. Mhm.
Es gibt zum Schluss immer die Frage vom Vorgänger oder der Vorgängerin bei uns. Das heißt, genau, der Vorgänger und die Vorgängerin formuliert eine Frage und weiß aber nicht, wer als nächstes kommt. Und ihr Vorgänger war Christian Martin Lukas. Und der hat die Frage formuliert, wie sieht für Sie Lübeck 2030 aus? Haben Sie eine Vorstellung dazu?
Ich glaube, Lübeck 2030 sieht gar nicht so viel anders aus, als es heute aussieht. Ich hoffe es zumindest vom Stadtbild her, dass sich da nichts sehr Einschneidendes getan hat. Ich glaube, Lübeck 2030 wird wirtschaftlich noch etwas stärker dastehen, als es das heute schon tut. Es wird verkehrlich noch besser angebunden sein. Ich glaube, wir werden 2030 eine enorme Entwicklung in Lübeck sehen aufgrund der Fehmarn-Belt-Querung und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten sozusagen auch in Skandinavien oder noch besser nach Skandinavien zu kommen. Ich glaube gleichzeitig, dass Lübeck in 2030 eine in vielen Bereichen noch lebenswertere Stadt geworden ist. Also ich glaube, wir werden ganz gut in der Lage sein, das zusammenzubringen. Ich glaube, Lübeck wird 2030 nicht energieneutral sein, oder CO2-neutral sein. Aber Lübeck wird einen Schritt dahin gemacht haben. Und ich hoffe, dass Lübeck 2030 eine Stadt ist, die Vorreiter ist in Bezug auf Digitalisierung, auch Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, weil das einfach ja auch mit dazu beiträgt, dass eine Stadt lebenswert ist.
Oh, das sind doch erstmal sehr gute Prognosen von Ihnen hier und sehr gute Wünsche.
Ich bin Optimist. Ja. Ich glaube, das ist als Unternehmer auch wichtig, dass man positiv in die Zukunft guckt. Ja. Und auch was Lübeck angeht, bin ich durchaus positiv.
Ja, so nehme ich Sie auch wahr. Das ist gut. Haben Sie auch eine Frage, die Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger hier im Podcast noch mitgeben würden? Was würde Sie interessieren?
Vielleicht einfach mal die Frage, was sind aus Ihrer Sicht die Stärken von Lübeck und was sollten wir tun, um sie weiter zu stärken?
Das ist gut. Das ist doch gut, das gehen wir weiter.
Okay.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge Geschichten der Zukunft. Vielen herzlichen Dank, lieber Jochen Brüggen, für Ihre Zeit und für das schöne Gespräch.
Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.